In wie vielen Ländern verkauft ihr eure Schiffe ungefähr heute?
Über 100 Länder. Unsere Schwerpunkte sind in Europa. Deutschland ist unser größter Markt. In unseren Kernprodukten in Deutschland haben wir Marktanteile, die sind um die 80%.
Dann habt ihr so 10, 12, 13 richtig gute Jahre gehabt. Also im Spitzenjahr deutlich über 10 Millionen EBIT auch. Ja. Also super erfolgreich, auch auf die Umsätze. Und dann gab es aber eine Zeit, wo es ein bisschen gekriselt hat. Da kamen ja ein paar Dinge zusammen.
Wir haben über die letzten Jahre schon so ein bisschen unseren Perfect Storm kreiert und aber auch bekommen.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Stopp! Bevor es gleich mit dem Podcast weitergeht, haben wir eine große Bitte an euch. Wir wollen auch in Zukunft die besten Mittelstars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hier bei uns im Studio begrüßen. Das heißt, wenn ihr bei Apple oder Spotify zuhört, lasst gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr bei YouTube zuschaut, dann abonniert uns bitte. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Pia Ledermann von der Edding-Gruppe. Edding, das ist der Stift, den wir eigentlich alle kennen sollten und ich bin wahnsinnig froh, dass der Pia zu uns gekommen ist und der Einladung gefolgt ist. Edding heißt 700 Mitarbeiter, 150 Millionen Euro Umsatz, mehr als 100 Millionen Stifte und Produkte, die jedes Jahr in den Verkehr bringen. Und vor allem ist er einer der ersten Mittelstars, der uns erzählt, dass Kooperationen für Edding einer der größten Schlüssel zum Erfolg waren. Herzlich willkommen, Pia.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Markus.
Ja, sehr, sehr gerne. Kannst du ganz kurz was zu dir sagen?
Ja, zu mir persönlich. Ich kratze demnächst die 50 an. Ja, ist nicht mehr so lange hin. Hab 4 Kinder und schon einen Enkel.
Wow.
Genau, lebe auf dem Land in Schleswig-Holstein, ganz in der Nähe auch, wo Edding sitzt und seinen Hauptsitz hat. Genau, habe mal Jura studiert, eine Zeit im Ausland verbracht und bin irgendwann dann wieder im Familienunternehmen gelandet.
Ja, in der zweiten Generation, ne?
Das ist korrekt.
Okay. Und was macht die Edding-Gruppe heute, wenn man das mal in Worte und Zahlen fassen könnte?
Ja, der Großteil von dem ist das, was auch die meisten Menschen mit Edding verbinden. Mhm. Das sind Marker. Nicht nur diese eine Permanent-Marker, den die meisten im Kopf haben, sondern Marker aller möglichen, nicht nur Couleur, sondern auch Anwendungen. Mhm. Von Industrie bis hin zu kreativ und natürlich im Büro und sonstiges. Und dazu gehört auch der Bereich, der bei uns heißt der Collaboration at Work unter der Marke Legamaster, wo so alles so visuelle Kommunikationsprodukte, das heißt Flipcharts, Whiteboards, aber auch E-Screens und interaktive Tafeln.
Also auch das, was wir heute in modernen Schulen finden, quasi diese großen Tafeln,
die genau komplett das. Digital sind. Genau, wir warten sehnsüchtig, dass der Digitalpark 2.0 in Kraft tritt, dann hoffentlich auch bald noch mehr in Schulen.
Okay, krass. Ihr seid eine AG, ne?
Wir sind eine AG, genau. Wir sind börsennotiert schon seit Mitte der 80er Jahre.
Erzähl mal bitte was zu der Gründungsstory. Wir haben ja zweite Generation.
Korrekt.
Dein Papa hat mitgegründet mit einem Herrn Edding und die Firma heißt auch Edding.
Richtig.
Das heißt, Edding steht für nichts. Es ist der Nachname von einem der beiden Gründer.
Richtig.
Sie hätte auch Ledermann heißen können.
Sie hätte auch Ledermann heißen können.
Okay.
Die beiden waren gleichberechtigte Co-Gründer, Schulfreunde. Herr Edding war tatsächlich mit dem älteren Bruder meines Vaters in der Klasse und die beiden kannten sich aber sehr gut und haben nach der Schule immer wieder Kontakt gehalten, waren eine Zeit lang zusammen in Madrid und sind sich immer mal wieder über den Weg gelaufen und wollten dann gemeinsam gründen. Und dann hat Herr Edding, der damals so Import für japanische Produkte gemacht hat, für eine der großen japanischen Familien, die damals, gab nicht so viele, die diese Produkte exportiert haben. Also da ging es auch damals um so die ersten, Walkman und sonst was von Sony. Und dann war irgendwann so ein japanischer Geschäftspartner da und der hatte diesen, es war noch nicht mal ein richtiger Stift, sondern es war wie so eine Flasche mit eben einem Filz oben drin, der hatte er da mit und dann musste sich Herr Edding bei seinem japanischen Chef erkundigen, sagen, sollen wir das auch verkaufen? Und der hatte so einen Deal mit ihm, dass er sagt, wenn der Japaner gesagt hat, nee, machen wir nicht, dann durfte er das selber. Und dann hat er meinen Vater angerufen, der damals zu dem damaligen Zeitpunkt bei einem, also einem Hersteller von so Desktop as Accessories gearbeitet hat im Vertrieb und hat gesagt, wollt ihr das irgendwie verkaufen? Und dessen Chef wollte das aber auch nicht. Und dann haben die beiden gesagt, okay, dann versuchen wir das mal.
Das war wirklich der Start in die Selbstständigkeit.
Das war der Start in die Selbstständigkeit.
Also die waren schon beide nicht mehr 18, 19, 20, sondern die waren schon Ende ihrer 20er.
Ende der 20er, genau.
Hatten beide einen Job im Vertrieb?
Also ja, doch, kann man sagen. Mhm, genau. Also das bei Herrn Edding war so ein bisschen Import und Vertrieb und mein Vater war schon im Vertrieb, genau.
Und dann haben die sich zusammengefunden und haben nicht angefangen, erstmal selber irgendwas zu produzieren, sondern die haben wirklich sich quasi Lizenzen oder Rechte oder die Produktgeber gesucht und haben das in Deutschland vertrieben.
Ja, die Story ist tatsächlich sehr lustig, auch wenn man die damals auch von den Gründern hören konnte. Es waren so, sie hatten dann diese Flasche und dann kam wohl nochmal ein japanischer Geschäftspartner und der hatte dann schon so einen richtigen, der sah schon so richtig eher aus wie so einer der frühen Stifte. Und dann hat Herr Enning wohl heimlich, als er den Stift mal abgelehnt hat, diesen Stift gegen diese Flasche ausgetauscht. Und das war dann der Lionmarker, hieß der. Und dann haben die beiden, sie hatten kein Geld, um eine Fertigung oder sowas aufzubauen, aber gar nicht das Wissen noch die Ressourcen, um das zu tun. Und es war damals ja sehr schwierig, überhaupt erstmal in Kontakt zu treten mit den Herstellern in Japan. Und sie hatten auch kein Geld, um mal einen Container eben von diesen Schriften zu bezahlen. Mhm. Das heißt, sie haben dann quasi über Telefon, Brief und Telex den japanischen Hersteller irgendwie überzeugt, ihnen 120 Tage Zahlungsziel auf einen so einen Container zu geben. Und haben diesen Container rübergeholt und irgendwie geschafft, innerhalb der ersten 120 Tage diesen Container leer zu verkaufen. Damit sie die Rechnung nach Japan bezahlen konnten. Ein Großteil damals tatsächlich auch an die Firma Pelikan.
Okay, die Firma Pelikan hat quasi geholfen, die in Deutschland mit auszurollen.
Die haben die gekauft. Die haben gekauft. Ja, nee, ich weiß gar nicht, was die damit gemacht haben. Mir hat das nur mein Vater irgendwann erzählt, dass tatsächlich die ein Teil dieser Produkte, was auch immer mit denen da passiert sind, das weiß man gar nicht.
Aber stand schon Edding auch drauf?
Am Anfang noch nicht. Sehr schnell aber, muss man sagen, da hatten die beiden sehr gutes Gespür dafür, dass sie gemerkt haben, als das funktioniert, wir müssen das zu unserem Produkt machen. Wenn wir es auch nicht herstellen, dann müssen wir es eben entsprechend vermarkten und haben dann eben angefragt, könnt ihr uns das auch mit Edding drauf machen? Am Anfang hieß es eben Lionmarker, dieses Produkt.
Okay, also die beiden aus heutiger Sicht haben sehr gehasselt. Also die haben gegen die 120 Tage Zahlungsziel gearbeitet, haben es aber hinbekommen.
Genau, haben sie wirklich dann rumgefahren selber, die beiden, und haben mit irgendwelchen kleinen Bürobedarfsläden oder sonstiges und haben wirklich Hardselling betrieben, um das Zeug loszuwerden, weil ansonsten wären sie pleite gegangen. Die hatten kein Kapital, da gab es noch keine Venture-Capital-Szene und sonstiges.
Wie lange hat das gedauert, bis es zur eigenen Produktion kam in Deutschland?
Es gab irgendwann so eine kleine Produktion tatsächlich bei uns oben in Arnsburg, die war aber minimal und auch nur für so ein ganz paar Produkte. Der große Sprung kam erst nach der Wende, weil zu dem damaligen Zeitpunkt haben sie dann eine Fertigung, die Markantwerke, damals von der Treuhand übernommen seitdem haben wir einen relevanten Anteil, aber immer noch nicht den größten Anteil an unseren Produkten, die wir dann eben in der eigenen Produktion auch machen. Der Großteil wird immer noch von Partnern von uns produziert, teilweise immer noch in Japan, teilweise aber auch in Deutschland und anderen Ländern, die dann unsere wichtigen Produkte exklusiv einfach für uns fertigen.
Okay, das heißt, ihr lebt auch heute noch davon, dass ihr einen Teil der Produkte direkt bezieht und einen anderen Teil der Produkte selber herstellt. Da könnte man auch so ein bisschen die Abgrenzung treffen, wo es so ein bisschen Magic braucht, dann produziert ihr auch gerne selber. Und bei anderen Themen, da importiert ihr viel.
Nee, das würde ich so gar nicht sagen, sondern wir versuchen halt das zu gucken, wo am meisten Magic ist. Und das ist nicht immer im eigenen Hause.
Okay.
Wir haben großartige Partner, die eine bestimmte Magie in die Produkte reinkriegen, die einfach auch so nicht so leicht kopierbar ist. Und da haben wir auch gar kein Bedürfnis, das dann zu tun. Das ist ja großartig, wenn die das toll machen. Die Magie kommt über unsere Entwicklung immer mit dazu. Aber die Fertigung selber braucht eben auch unterschiedliche Kompetenzen, je nachdem, was es für ein Stift ist, den man herstellt. Und wir sind zum Beispiel sehr gut in Bautzen dazu. Wir haben eine eigene Spritzerei, wir bauen unsere Werkzeuge selber für die Spritzgussmaschinen. Das heißt, wir machen dort zum Beispiel eher die Kunststoffteile und die Kunststoffprodukte. Während Aluminium verarbeiten, kann eben ein Partner von uns, der in dem Fall im Bayerischen Wald sitzt, kann das besser als wir.
Also ihr entscheidet nach Kompetenz, ob ihr selber baut oder ob ihr bezieht. Das ist schon eher der Kern.
Genau. Was ich glaube, damals sind Herr Edding und mein Vater dafür sehr belächelt worden aus einer sehr traditionellen Branche. Unsere Branche ist, viele unserer Marktbegleiter sind sehr viel älter als wir und kommen so aus dieser klassischen deutschen Ingenieurskunst, Schwarzwald, auch so im Frankenland und sowas viel beheimatet. Und die haben schon so ein bisschen da drauf geguckt. Ich glaube, es war am Ende ein sehr genialer Schachzug, dass die beiden am Ende sich auf die Vermarktung konzentriert haben. Und wir kennen das heute von vielen der großen Marken, die ja auch nicht unbedingt eigene Fertigungsstätten haben, sondern die eben den Luxus haben zu gucken, Mensch, wer kann mir das denn am besten beibringen oder herstellen? Und ich habe eben meine Marke, die ich entsprechend drauf und als Qualitätssiegel draufpacke. Ich habe die Entwicklung, ich habe die Qualitätssicherung, alles bei mir im Hause und helfe dann quasi diese großartigen Produkte, die ja eben nicht nur im eigenen Kochtopf irgendwie kocht, dann in den Markt zu bringen.
Ja, wir hatten letztens den Nick von True Fruits hier, da ist es ja so ähnlich. Ne?
Die haben ja, auch den kenne ich auch.
Ja, ja, die haben auch keine eigene Abfüllung, sondern die haben ein 30, 35 Mann starkes Team, machen knapp 100 Millionen Umsatz, ja. 70 oder sowas.
Ja. Ja.
Und er sagt auch, wir füllen nicht ab, aber wir sourcen schon sowas wie das Obst und Co. Ja. Also wir stellen zusammen, wir kuratieren, wir machen das Produkt.
Genau.
Und machen auch den Vertrieb in dem Fall, aber die Vertriebswege sind für uns natürlich auch Rewe und Co. Also von daher auch selten B2C, sondern eigentlich ganz viel B2B auch. Mhm. Und das ist ja bei euch, glaube ich, auch ähnlich. Ne, ihr seid ja jetzt auch, ihr verkauft die Stifte ja nicht an der Ladentheke an den Endkunden im Regelfall, sondern wird ja auch in den Verkehr gebracht.
Zu 99% läuft das tatsächlich über Handelspartner, genau.
Euer Kernprodukt ist dieser Stift, den man ja, also ich kenne den zumindest als in einer Aluminiumkapsel, in einem Aluminiumschaft. Mhm. Ne? Und dann gibt es wohl zwei verschiedene. Es gibt einmal Lackstifte, wo quasi in dem Stift Flüssigkeit ist, eben dieser Lack. Und dann gibt es einmal eher etwas, wo so wie so eine Art Tampon drin ist, wo die Tinte quasi gespeichert wird und sukzessive abgegeben wird. Mhm. Das ist schon relativ viel Magic, ne? Weil sobald so ein Lack ja irgendwie Luft zieht, wäre der Lack ja dahin.
Ja. Korrekt. Das sind die beiden, sag ich mal, groben Formen, die es jetzt so in unseren Produkten, in diesen Markern gibt. Entweder ist die Tinte da lose drin, wenn man so will. Das muss immer dann so sein, wenn da dicke Pigmente sind.
Ja.
Kennt man das auch, dann muss man die schütteln häufig. Da ist so eine kleine Kugel drin, eine Metallkugel.
Genau.
Weil da setzen sich unten die schweren Pigmentpartikel ab und oben ist dann das Lösungsmittel, deswegen muss man das mischen. Was sind das für Stifte? Das sind immer eben Tinten oder Lacke, die besonders eine hohe Deckkraft haben. Das sind so diese Goldstifte, die man vielleicht zu Weihnachten kennt, die aber auch zum Beispiel in der Automobilfertigung eingesetzt werden, um damit auf Metallen zu schreiben. Weil das muss ich halt sehr, sehr leuchtstark dann häufig verbinden. Aber ne, ich habe bei euch vorhin gesehen, ihr habt so ein dunkles Glasboard hier hängen. Wenn ihr da mit normalen Bordmarker drauf schreibt, dann sieht man da auch nichts. Genau. Das heißt, da braucht ihr dann eine Neontinte oder sowas, auch mit dicken Partikeln. Die sind dann auch meistens lose hinten drin.
Und die müssen aufgerührt werden durch diese Schütteln.
Richtig. Und wenn man dann aber so eine wässrige Tinte hat, wo das ausreicht, weil man auf Papier oder sowas schreibt, dann kann die Tinte auch in so einem Filter sitzen. Und der hat quasi mit Kapillarkräften, wird dann aus diesem Filter in die Spitze hinein diese Tinte gezogen. Das geht aber eben mit diesen Dickpartikel-Tinten oder Lacken nicht.
Krass. Also auch viele Leute da bei euch beschäftigt sind, 700 Leute. Ne? Davon haben wir kurz besprochen, viele in der Fertigung, aber auch viele in der Partnerbetreuung im Vertrieb. Ne?
Genau, also unsere Fertigung in Bautzen selber sozusagen an der Maschine reden wir eigentlich nur so über 60 Leute.
Krass.
Weil es ein sehr hochautomatisierter Prozess ist dann natürlich. Da werden dann eben einfach große Mengen in sehr kurzer Zeit ausgestoßen. Aber die Maschinen selber müssen sehr genau arbeiten. Und wir brauchen auch an den Maschinen immer wieder Leute, die permanent kontrollieren. Weil in dem Moment, du hast es eben schon gesagt, wo zum Beispiel der Stift nicht ordentlich dicht ist, weil das Mundstück nicht vernünftig draufgeschraubt ist oder sonstiges, gibt es eine Austrittsmöglichkeit für das Lösungsmittel und dann trocknet der Stift aus.
Werbung.
Der heutige Partner der Folge ist Personio, Europas führender Anbieter für HR-Software, speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Über 10.000 Kunden setzen bereits auf Personio, ein Beleg für das beeindruckende Wachstum der letzten Jahre. Personio unterstützt Unternehmen dabei, datengetriebene Entscheidungen im Personalwesen zu treffen, KI sinnvoll einzusetzen und trotz demografischem Wandel sich über das Thema Personal vom Wettbewerb abzusetzen. Die Plattform bringt alle zentralen HR-Prozesse von Recruiting über Onboarding bis hin zu Performance-Management in einem System zusammen. Dadurch sparen Unternehmen nicht nur Zeit bei administrativen Aufgaben, sondern gewinnen auch die Transparenz, die sie brauchen, um strategische Personalentscheidungen zu treffen. Genau diese Themen begegnen mir auch täglich in meiner Arbeit und in meinem Unternehmen und ich weiß aus erster Hand, wie herausfordernd sie sein können. Wer mehr zu diesen Themen erfahren möchte und wie Personio helfen kann, sie zu lösen, schaut am besten in HR Insights Report 2025, in dem viele dieser Entwicklungen beleuchtet werden. Den Link zum Report und zu Personio selbst findet ihr wie immer in unseren Shownotes oder ihr meldet euch bei mir und ich mache gerne ein Intro. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Sage mal, in wie vielen Ländern verkauft ihr eure Stifte ungefähr heute?
Also auf unserer Vertriebsabsatzliste stehen über 100 Länder. Mhm. Das sind teilweise dann auch mal nur ein paar 10.000 Euro oder sowas, die dorthin gehen. Unsere Schwerpunkte sind in Europa. Deutschland ist unser größter Markt. Aber wenn man sie Pro-Kopf-Umsätze anguckt, dann gibt es auch andere, die sogar noch größer sind, ne? Wie die Schweiz zum Beispiel. Sind sehr stark in Spanien, in den Niederlanden, auch in einigen osteuropäischen Ländern. Mhm. und haben darüber hinaus, in der Türkei auch zum Beispiel, und haben darüber hinaus auch noch ein relevantes Standbein in Lateinamerika. Aber am Ende haben wir Vertriebspartner fast in der ganzen Welt.
Genau, mhm. über die Vertriebsstruktur müssen wir auf jeden Fall mal sprechen. Mhm. Das war auch was, wo du maßgeblich auch noch mal richtig reingegangen bist damals. Die beiden, die Gründer, haben das Unternehmen quasi bis zu einer gewissen Reife geführt. Das ging ja bis in die 2000er rein, ne?
Ja, Herr Edding ist schon in den 80ern ausgestiegen.
Mit dem Börsengang, ne?
Mit dem Börsengang.
Okay, hat er wirklich die Firma an die Börse gebracht und hat dann auch seinen Teil der Firma über die Börse verkauft.
Hat seinen Teil über die Börse verkauft, genau. Und ist dann selber danach, hat ein relevantes Teil seines Vermögens in eine Stiftung eingebracht, in der ich heute auch mit Vorstand bin, die sich um die Rechte von Migrantinnen und Migranten kümmert. Und ist selber aber seitdem auch einhändig über den Atlantik gesegelt und hat eigentlich auf einem kleinen Segelboot den Rest seines Lebens zum Großteil verbracht. Ja.
Also er hat sich seinen Lebenstraum erfüllt, hat für sich eine tolle Firma aufgebaut, ist da auch ordentlich rausgegangen, auch mit eurem Einverständnis und mit allem drum und
total.
Dran.
Total, die beiden waren immer noch super befreundet und ich habe auch mit Herrn Edding bis zu seinem Tod immer mal wieder regelmäßig Kontakt gehabt und war auch, wenn er mal in Europa mit seinem Schiff war, ab und zu mal mit ihm segeln. Cool. Er war so ein Typ, er war immer so eher der Tüftler, also war eher der Techniker da drin. Er hatte außerdem eine sehr große soziale Ader und hat die Organisation ab einer gewissen Größe, fand er immer schwieriger. Also nicht nur diesen bürokratischen Teil, sondern es war so, die erste Mitarbeiterin, auch eine großartige Geschichte, die im Übrigen Vorstand geworden ist mit dem Börsengang, war die allererste Mitarbeiterin bei uns, eine echte Legende, sage ich gerne gleich noch was dazu. Die hat mal zu mir gesagt, er konnte gar nicht aushalten, dass Menschen unterschiedlich bezahlt werden, die den gleichen Einsatz bringen. Das war schon für ihn etwas, was er fand, das war irgendwie ein krankes System. Also von daher, als das dann zu groß wurde und da wollte er, glaube ich, einfach nicht mehr. Jetzt muss ich kurz was zu Frau Herrmann sagen, weil sie...
Frau Herrmann hieß sie?
Frau Herrmann, okay. Genau. Die lebt auch immer noch und kommt immer noch zu Feierlichkeiten und so sonstiges. Die wurde damals eingestellt auf eine Anzeige, die wäre heute nicht mehr zulässig. Da stand junge Dame zum Blumengießen und Kaffeekochen gesucht.
Oh Gott.
Und sie ist Vorständin geworden für den Einkauf, was ja damals in Japan stattgefunden. Also, und das heißt, sie ist schon dann, das ist in den 80er Jahren Vorstand, aber vorher schon dafür verantwortlich, ist nach Japan regelmäßig gereist als Frau, damals in einem Umfeld, wo ja nicht nur wenig Englisch gesprochen ist, sondern wo es eigentlich Frauen im Arbeitsleben gar nicht stattgefunden haben.
Ja, eine Männerdomäne, genau.
Und über die Grenzen unserer Branche ist sie heute dort noch bekannt, weil sie wirklich wie so eine Legende ist. Und wenn man sich alle die Geschichten anhört, wie sie da hingekommen ist, die Firma hatte ja auch nicht viel Geld, das ist der günstigste Flug damals nach Japan, war mit Aeroflot über das ja noch Russland hinterm Eisernen Vorhang. Und da wurde nach Moskau geflogen und dort wurden alle rausgeholt aus dem Flugzeug und dann wurde ungefähr die Hälfte hat den Anschlussflug bekommen. Die andere wurde mit Militärtransporter in ein Militärcamp gebracht, in 12er-Zimmer über Nacht gesteckt, die abgeschlossen wurden und am nächsten Morgen wieder mit Waffenbegleitung zum Flughafen zurück, um zu gucken, ob es einen Anschlussflug in Richtung Tokio geben konnte.
What? Warum?
Warum? Ja. Das war die Organisation, wie sie da lief. Ja, genau. Und das, da muss man sagen, das alles ist schon eine der ganz, ganz besonderen Geschichten, die es im Mittelstand dann eben auch mal gibt. Und sie hat sehr, sehr viel von dem geprägt und ist sehr, sehr viel dessen, was den Edding-Erfolg heute aufmacht, geht auf Frau Herrmann zurück.
Ja. Also auch Frau Herrmann ist ab und zu in diesem Ort gelandet.
Ja, ja, ja. Regelmäßig, ja. Und dann meistens als einzige Frau, ja.
Ach du Scheiße. Okay. Ja. Okay, also der eine, der Herr Edding quasi raus aus dem Unternehmen, dein Vater hat weitergemacht.
Ja.
Und dann war es ja nicht so, also du hast in deiner Kindheit bestimmt viel mit der Firma zu tun gehabt, Ferienjobs und so wahrscheinlich auch.
Ja, genau, auch das mal und wirklich so dieses, mein Vater hat häufig das auch so ein bisschen verbunden. Das heißt, unsere Familienurlaube waren dann meistens auch damit geprägt, dass man dann halt den lokalen Vertriebspartner besucht hat und manchmal auch mit deren Familien ein bisschen Zeit verbracht hat. Oh. Und als Kind war ich dann auch eben, bin ich da häufig rumgelaufen. Als ich angefangen habe, dann 2005, waren noch viele Mitarbeitende da und sind auch heute übrigens noch, die mich noch als Baby kannten.
Krass.
Und eine der lustigsten Momente war, dann habe ich angefangen mit 29 und dann erzählt halt eine der Kolleginnen, wie sie mich immer mit dem nackten Hintern auf den Kopierer gesetzt hat und weil ich immer
abgedrückt habe.
Ja, genau.
Die Fotos hängen heute noch überall.
Ja.
aber du bist ja nicht quasi direkt gefolgt oder warst du direkter Unternehmensnachfolger, sondern hast ja erstmal deinen eigenen Weg eingeschlagen. Ne? Dein Vater hat irgendwann, du als Familie habt entschieden, dass dann Fremdmanagement reinkommt. Und du bist ja bis nach Abu Dhabi erstmal, ne?
Genau, also wir hatten quasi auch eine vorgezeichnete Übergangszeit, weil mein Vater wollte eben auch nicht ewig operativ in der Verantwortung sein. Und als er ausgeschieden ist, da bin ich schon, war ich noch in der Schule. Aber wollte dann auch sehr gerne möglichst viele Fehler woanders machen und nicht gleich im Unternehmen.
Das wollte dein Vater aber auch. Das war okay.
Das war okay. Und es war, mein Vater hat auch nie Druck gemacht, dass ich ins Unternehmen überhaupt komme. Es gab eine ganze Zeit, das war jetzt ehrlich gesagt noch vor dem Abi, wo ich eigentlich Tierarzt werden wollte. Und das hat mein Vater auch voll unterstützt, großer Tierfreund und so. Aber dazu ist es dann nicht gekommen. Aber ich habe dann Jura studiert, auch da, weil ich irgendwie auch mal gesagt habe, ich will ein bisschen so richtig wenigstens was machen, okay, wo ich denke, kannst du vielleicht mal irgendwann anwenden, aber ich möchte auch ein bisschen einfach so in die Bibliothek und da,
weißt du,
mal
was. Bist du Volljurist?
Also erstes Staatsexamen habe ich gemacht, genau. Und habe dann aber nebenbei schon irgendwie mein Vordiplom BWL gemacht und habe dann ein MBA in den USA gemacht und dann irgendwann habe ich gemerkt, in meinem Kopf mehr und mehr dieser Dinge, die ich mir da beim MBA reingezogen habe, habe ich im Kopf auf Edding angewendet. Und irgendwann sagte mein Kommilitone zu mir, weißt du, was man bei dir merkt? Ich beneide dich darum. Die meisten von uns wissen, was sie direkt nach dem Studium machen wollen, weil da wollte damals der Großteil eben in die Beratung oder ins Investmentbanking oder sonstiges gehen. Aber die wissen nicht, wo sie irgendwann mal landen. Bei dir hat man voll das Gefühl, du weißt eigentlich schon, wo du landest. Und das war so ein Augenöffner auch für mich. Ich habe es dann aber gemacht, wie die meisten anderen auch, bin in der Beratung gelandet, war erst in Deutschland in der Beratung und dann kam irgendwann dieser Anruf von einem Kommilitonen tatsächlich aus Kellogg, also aus meiner MBA-Zeit, der sagte, sag mal, eure Familie, was auch stimmt, ihr seid doch auch im Tourismus aktiv, wir haben ein Wildreservat in Namibia, wo wir auch einen kleinen Tourismusbetrieb dran haben.
Wir als Familie.
Wir als Familie, Edding, das habe ich damals auch mitbegleitet, als wir damit angefangen haben, war das so die Zeit, wo ich auch im Studium war und dadurch sehr, sehr involviert war in diesen Aufbau dieses kleinen Lodge-Betriebs, das wir da hatten. Hast du nicht Lust, eine Zeit rüberzukommen? Und dann hatte ich damals schon zwei Kinder und nämlich mit zwei Kindern und Frau dann am Anfang noch so ein bisschen hin und her da rübergegangen und dann war ich eine Zeit lang da.
Wie lange war das ungefähr?
Ja, am Ende war es nur ein Dreivierteljahr, weil dann eben dieser berühmte Anruf meines Vaters kam und mein Vater war zu der Zeit schon eine ganze Weile aus dem operativen Geschäft und hatte dann so ein klassisches Nachfolgethema, weil es war dann niemand aus der Familie und die Familienexternen, die kamen, da konnte mein Vater konnte nicht so richtig loslassen. Der eine oder andere passte auch nicht so richtig, glaube ich, zu uns, aber das hat dann immer viele Wechsel gegangen. Und dann war gerade wieder so jemand neu angefangen und der ging dann wieder. Und dann rief er an und sagte...
Wie alt war dein Vater zu dem Zeitpunkt ungefähr?
Der war da 63.
Okay, schon auch eine Zeit. Du hast ja gesagt, er wollte auch nicht bis 70 unbedingt arbeiten. Das heißt, er hatte schon auch den Wunsch, dass es alles ordentlich läuft.
Genau, und er war damals ja eben nur noch im Aufsichtsrat, in Anführungsstrichen. Aber trotzdem war ihm ja wichtig, dass die Firma sozusagen auch operativ in der Stabilität kommt. Und zwischen der Mitte der 90er, als er rausgegangen sind und dann eben 2005 hatten wir, was für Edding komplett ungewöhnlich ist, weiß ich nicht, 10, 11 Vorstände, die dann eben in der Zeit gekommen und gegangen sind. Dann rief er eben an und sagte, oh, wir hatten gerade einen neuen CFO und der ist jetzt schon wieder weg nach einem Jahr. Wäre das eigentlich eine Option für dich? Und ich war ja erst 29 und dann waren das so ein, zwei Nächte Überlegungszeit. Da war ich tatsächlich gerade auf einem Projekt im Oman. Und war irgendwie so der Moment, wo ich dachte, vielleicht braucht es einfach diesen Trigger und ich hatte ja auch Bock. War sicherlich früher als gedacht, aber dann kam eben der Weg zurück und dann habe ich eine großartige Gesamtkonstellation vorgefunden, hatte mit einem anderen Vorstand zusammen, der eben da war und der auch einer von denjenigen war, denen in der Zeit eben auch wirklich geblieben sind. Ein super Einstieg.
Und dein Vater war weiter Aufsichtsrat und Kontrolleur?
Nee, mein Vater ist bei der nächsten HV, also wirklich ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen hatte, hat er sich rauswählen lassen sozusagen, weil er gesagt hat, ich möchte nicht meinen Sohn kontrollieren. Das ist bis heute auch, haben wir es in unsere Familiencharta auch übernommen. Wir möchten das nicht, wenn jemand aus der Familie operativ im Vorstand ist, dass gleichzeitig im Kontrollorgan jemand aus der Familie ist. Und das hat er unfassbar konsequent durchgezogen, was ja unklar war, nachdem das so schwer war mit den externen, familienexternen Vorständen. Bei mir hat er gesagt, Per, ich gehe jetzt da raus und du kannst immer zu mir kommen, aber ich werde nicht zu dir kommen, wenn du was brauchst. Und das hat er durchgezogen bis sein gesamtes restliches Leben. Ich habe es viel genutzt, dass ich zu ihm gekommen bin. Er hat auch noch sein Büro in der Firma, aber da hat er dann eben seinen Kram, insbesondere die Namibia-Geschichte gemacht. Aber er hat sich komplett rausgehalten und das rechne ich ihm bis heute hoch an. Und er war als Ratgeber aber auch gleichzeitig auch immer da. Das war sicherlich eine optimale Situation.
So, jetzt kommt da der 29-jährige Sohn zurück ins Familienunternehmen. Einige der Mitarbeiter kennst du natürlich. Die Belegschaft war damals wahrscheinlich auch schon so 200, 300, 400 Leute groß. Also war jetzt auch nicht ganz klein. Umsatz war, glaube ich, so roundabout 80, 90, 100 Millionen. Ja,
genau.
Kommst
die 100 rein. Haben wir noch sehr gefeiert. Die muss so irgendwie ein, zwei Jahre, nachdem ich da war, dann kamen die dann.
Okay.
Also ich glaube so 85, als ich angefangen habe.
Was macht man denn so als erstes, wenn man in so ein Unternehmen reinkommt? Also was sind die Themen, die du auch wirklich angegangen bist, die dir wichtig waren, dass es quasi weiter vorangeht mit dem Unternehmen?
Ja, ich glaube, eine der wichtigen Sachen, die ich immer mitgegeben bekommen habe von meinen Eltern, ist auch mal Schnauze halten und zuhören erstmal. Mhm. Denn ne, eine gewisse Demut, und ich habe nie einen Hehl darum gemacht, dass mir klar ist, dass ich nicht das Profil hatte, mit dem man einen externen Vorstand gesucht hätte.
Ja.
Ne? Ich bin 29 dann gekommen, habe ein paar Jahre Beratung gemacht und habe vorher an einer ordentlichen Business School studiert, aber das ist jetzt nichts, womit man irgendwie kommt und so ein paar hundert Mann starkes Unternehmen führt. Und ich weiß genau, es war einer meiner ersten Tage, wo dann unser Rechnungswesenleiter bei mir im Büro stand und sagt, okay, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Yen-Hedging? Ne? Und das ist jetzt nichts, ich hatte da mal was in der Business School gemacht zu, aber es war jetzt nichts, was man dann mal so raushaut.
Also da ihr viel aus Japan quasi bezieht, ist es wirklich Teil eurer alltäglichen Arbeit, euch gegen Kursverfall oder auch Kursbewegung zu hedgen?
Klar, da wo wir eine Exposure haben, müssen wir natürlich auch aufpassen, da können die Währungen uns auch mal teuer zu stehen kommen.
Also für alle, die quasi sich damit nicht auskennen, man hat im Endeffekt ein Finanzprodukt, was die Währungsschwankungen dann ausgleicht, wenn man das ordentlich macht. Man sichert sich also ab, wenn der Yen, wenn man in Yen bezahlt wird oder in Dollar, was auch immer, dass wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, dass man das ausgleicht mit dem Finanzprodukt, was ein paar Prozent der Marge kostet dann.
Genau, richtig. Okay. Genau, richtig. Ja, und da merkt, also das brauchte ich ja gar nicht. Ich wusste ja selber, dass ich vieles Wissen einfach noch nicht hatte. Das heißt, in erster Linie war, glaube ich, der Beitrag, den ich sehr früh leisten konnte, ist, in ein Unternehmen, das sehr viele Wechsel auf den Vorstandspositionen hatte, eine gewisse Ruhe und Kontinuität wieder reinzubringen. Inhaltlich musste ich aufsaugen und lernen und hatte das große Glück, einen Vorstandskollegen zu haben, der hatte noch 3 Jahre bis zu seinem Ruhestand. Ich sage mal so, ich war, glaube ich, so sein letztes Projekt. Der hat mich tatsächlich wachsen lassen in seinem Schatten, hat mich überall mitgenommen, mich überall reingeführt. Mein Vater war da als passiver Ratgeber. Ich hatte einen Aufsichtsrat, der lange Jahre Finanzvorstand mit meinem Vater zusammen war, jahrzehntelang. Das heißt, das war auch ein von unschätzbarem Wert. Und das war das Größte, ich hatte Kolleginnen und Kollegen, die mich so warm empfangen haben und die mir das eben auch nachgesehen haben, dass ich noch nicht alles wusste. Tolles Führungskräfteteam, das mich sehr früh, sehr stark eben auch da fachlich entlastet hat. Und dann hatte ich diesen großen Luxus, da eben wachsen zu können auf so einem Job. Und das ist ein Riesenprivileg, was man natürlich so als Nachfolger im Familienunternehmen mal haben kann. Und das muss man sich, glaube ich, immer bewusst machen und die Demut da einfach auch mitbringen.
Also das heißt, alle Vorteile, die man so Familienunternehmen zuspricht, die hast auch du erfahren, als du da begonnen hast. Du wurdest mit offenen Armen empfangen.
Total. Also es war wirklich, man kann richtig sagen, es war eben sehr, sehr warm. Und ich glaube, man kann dann als Nachfolger das natürlich falsch machen, wenn man es irgendwie ausnutzt oder meint, man müsste dort irgendwas demonstrieren zu sein, was man noch nicht ist. Und auf der anderen Seite hat man aber eben auch schon was zu geben. Und das ist tatsächlich auch so diese kulturelle Sicherheit, die in Familienunternehmen eben auch manchmal zu zusätzlicher Motivation, zu zusätzlicher Retention und Sonstiges führt, was ja auch bares Geld wert ist. Und das konnte ich eben geben und dann ein Führungsteam natürlich, und da gab es dann, natürlich habe ich auch gemerkt, mit dem einen oder anderen hat es nicht so geklappt und dann gab es nochmal einen Wechsel, aber dann, wenn man sein Team dann zusammen hat, dann muss man ja glücklicherweise auch nicht überall fachlich der Beste sein und das war dann okay.
Und dann begann ja auch eine recht goldene Zeit, ne? So die ersten 12, 13 Jahre, die liefen dann relativ gut wie am Schnürchen. Das am Anfang haben wir schon ganz kurz gesagt, Kooperation als Schlüssel zum Erfolg. Erzähl mal, wie ihr quasi wachst, mit welchen Partnern, in welchen Ländern, wie das so aufgebaut ist.
Auch da kann man bis zur Gründung zurückgehen. Ich habe es ja schon vorhin gesagt, die Gründer hatten kein Geld, auch nicht, um sich erstmal eine riesen Vertriebsmannschaft einzustellen und Sonstiges. Das heißt, es ging schon los mit Kooperationen. Dann gab eine sehr, sehr lange, jahrzehntelange, sehr gute Kooperation mit der Marke Schneider. Das ist ein Unternehmen aus dem Schwarzwald, die ist auch so, kennt man häufig für Kugelschreiber und ähnliches, mit denen wir über Jahrzehnte super kooperiert haben. Spanien, unser zweitgrößter Markt, haben wir einen Vertriebspartner mittlerweile in der dritten Generation, die neben unseren Produkten auch die von Faber-Castell und von Durable verkaufen, also auch sozusagen so in unserer Industrie beheimatet sind.
Also die bringen solche Marken quasi in den Verkehr.
Genau, die haben halt super Verhältnis zu den ganzen spanischen Händlern,
okay,
und die kommen dann eben mit so einem Sortiment, aber die fungieren nicht wie so ein Großhändler, sondern es ist quasi, die sind auf eine Art, sind die Teil der Edding-Familie.
Ja.
Und die sind dann eben auch auf Vertriebstagungen. Und dann sind sie aber auch abends bei den Feiern dabei und sowas. Mhm. Ne? Also das gehört halt einfach dazu. Und auch da hatten wir immer diese Flexibilität. Mittlerweile haben wir auch Tochtergesellschaften in Ländern, wo wir eben sagen, da haben wir den richtigen Partner nicht gefunden. Mhm. Aber wenn wir so einen Partner haben, dann gibt es keinen Zwang, das abzulösen. Und ein super Beispiel dafür ist auch, ab vor ein paar Wochen war ich in im Badischen und ja, habe mit Uhu zusammen unser 25-jähriges Partnerschaftsjubiläum gefeiert.
Weil flinke Flasche quasi, hier dieser,
genau,
Kleber.
Okay. Die Kleber. Weil seit 25 Jahren verkauft der Edding-Vertrieb die Uhu-Produkte im Fachhandel, also so im Papier-Büro-Schreibwarenbedarf. Und Uhu verkauft wiederum in so diesen Großflächen, in vielen Supermärkten und Baumärkten und ähnlichen, verkaufen sie die Edding-Produkte. Warum? Weil wir uns natürlich als Sortiment super ergänzen und weil jeder Kanal ja unterschiedliche Kompetenzen braucht. Und warum soll man die versuchen, sich selber aufzubauen als relativ kleines Unternehmen? So eine Vertriebsstruktur ist ja auch teuer auszulasten. Dann kann man das lieber gemeinsam machen. Dafür braucht es aber ein Mindset,
ja,
weil natürlich Kulturen aufeinandertreffen, das muss auch passen. Das hängt häufig auch an Personen, ja, das merkt man auch. Da hilft es, wenn es eine Stabilität in der persönlichen Verbindung gibt. Aber solche Stories haben wir auch auf der Lieferantenseite, bis hin nach Japan, wo wir auch Lieferanten, mhm, die mittlerweile auch schon in der dritten Generation sind. Und da entstehen eben Verbindungen, die enorm wertvoll sind. Aber es ist auch Arbeit und wir haben auch viele Kooperationen, die dann eben auch nicht funktionieren. Das ist wie mit, ich sage mal, es ist wie mit neuen Produkten. Mhm. Du musst dich immer wieder trauen und du musst immer wieder den Glauben und diese Überzeugung haben, dass da Wert drinsteckt und das Wissen, dass dazu eben auch Scheitern gehört. Und das, mhm, gilt für Kooperationen genauso. Und ich glaube, das wird noch sehr viel größer werden in den nächsten Jahren.
Das heißt aber, also auch, das ist wie unter Dritten, also U verdient damit Geld, euch in den Verkehr zu bringen.
Genau.
Ihr verdient Geld damit, wenn ihr U in den Verkehr bringt.
Genau.
Und wenn morgen jemand aus Mazedonien anruft, der ein gutes Händlernetz in Mazedonien hat, würdet ihr euch durchaus vorstellen können, Mazedonien an diese Person abzugeben?
Total.
Okay.
Total. Genau, das ist der Gedanke dahinter. Und so guckt man, wie man, und da entstehen ja aber auch Chancen. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr, sehr stark in dem Nachhaltigkeitsbereich engagiert, auch in Richtung sozialer Themen positioniert. Mhm. Und eine der Kooperationen, die wir jetzt seit einiger Zeit haben, ist mit dem Social Scale-Up hier aus Berlin, Share,
ja,
die man häufig so für die Müsli-Riegel und fürs Wasser und ähnliches kennt. Mittlerweile, ja, gibt es von denen auch Kontos, die zusammen mit der DiBa machen und sonstiges. Und die haben aber auch ein Bürobedarfs- oder ein Schulsortiment eigentlich.
Ja.
Und da haben wir schon immer so ein paar Stifte dazu geliefert, aber irgendwann haben die gesagt, Mensch, wollt ihr das nicht vertreiben? Ihr könnt das in diesen Kanälen ja viel besser. Und dadurch haben wir jetzt ein Sortiment unter Share, wo ein paar Edding-Produkte drin sind, aber auch zum Beispiel ein Tuschkasten, der aus dem Hause Pelikan kommt, mhm, weil wir uns alle für die gemeinsame Sache, für die eben Share steht, begeistern. Das heißt, man hat eine gemeinsame Sache und dann findet man auch einen Weg, wie man den Kuchen untereinander aufteilt. Mhm. Und so insofern, ich bin echt sehr, sehr begeistert in diesen Kooperationsgedanken und ich glaube, dass da für uns in der Industrie, im Mittelstand sowieso, aber auch gesellschaftlich echt noch eine ganze Menge drin ist, wo wir häufig denken, wir müssen alles selber machen. Das ist aufwendig, das ist teuer und niemand kann alles gleich gut. Uhu kann es einfach besser, ja, in der Fläche und, ja, wir können es halt besser im Fachhandel. Warum sollen wir dann die Chance nicht nutzen, da uns
zu kooperieren? Das heißt, also wirklich Open for Network oder Open to Network. Das
sehr
ist,
gerne.
Okay.
Sehr gerne, ja. Auf allen Ebenen und das haben wir schon von Startup bis Großunternehmen alles durchgespielt. Muss man sagen, da ist eben diese Familienunternehmenverbindung oder die Mittelstandsverbindung hilft häufig, weil die eben die Stabilität in, ja, den Personen, ja, hilft. Ne? Und natürlich, wir machen dann auch immer einen ordentlichen, ja, ehrlich gesagt auch nicht immer, aber wir versuchen immer einen ordentlichen Vertrag zu machen. Aber die Kooperation lebt meistens von dem Vertrauen der, genau, Personen, die dahinter stehen.
Niemals von dem Vertrag oder im Regelfall nicht.
Genau.
Das ist so, ja.
Genau.
So, dann habt ihr so 10, 12, 13 richtig gute Jahre gehabt. Ja. Wir haben kurz vorhin über die Zahlen geredet, also, ja, im Spitzenjahr deutlich über 10 Millionen EBIT auch. Ja. Also super, ja, erfolgreich, ja, auch auf, ja, die Umsätze. Ja. Haben wir auch gesagt, ne, so Rohertrag ist relativ ordentlich in einer Firma, mhm, wie eurer. Ne? Mhm.
Ja, kann man nachlesen, 60% Marge, das steht bei uns im Geschäftsbericht. Ja.
60% Marge, mit der ihr dann Miete, Personal und den Rest bedienen müsst.
Genau.
Ne? Also erstmal klingt relativ üppig am Anfang.
Mhm.
So, und dann gab es aber eine Zeit, wo es ein bisschen gekriselt hat. Da kamen ja ein paar Dinge zusammen. Was sind so die Sachen, die da zusammenkommen, muss sich zusammengebaut haben, die dann so einen Impact auch haben auf euer Unternehmen?
Das sind unterschiedliche Themen, die dazu eine Rolle spielen. Und wir haben über die letzten Jahre schon so ein bisschen, teilweise eben, komme ich gleich zu, auch selbst verschuldet, unseren Perfect Storm kreiert und aber auch bekommen. Dazu gehört zum einen viele, man muss sagen, wir sind ja in fast jeder Zielgruppe aktiv, fast jeder braucht ein Adding und da gibt es manche Bereiche, die entwickeln sich auch weiterhin solide, ne? Zum Beispiel der Kreativbereich, das ist jetzt ein Bereich, der zumindest nicht schrumpft, teilweise auch immer mal wieder wächst, aber es gibt auch Bereiche, das ist rückläufig. Ne? Und da ist insbesondere Büro, ist unser größter Bereich, hat sich in den letzten Jahren enorm viel verändert, insbesondere in der Folge von Corona. Kann man sich vorstellen. Wir haben vorhin über unseren Collaboration at Work Teil gesprochen. Da geht es ja auch um Konferenzraumausstattung und sowas. Mhm. Das ist tatsächlich heute natürlich nicht mehr auf dem Niveau, wie wir das noch vor 10 Jahren oder sowas gesehen haben. Aber auch was den Einsatz von Stiften im Büro angeht, hat sich was verändert. Selbst wenn die Leute jetzt wieder ins Büro kommen, wir haben uns an eine digitalere Arbeitsweise gewöhnt. Das ist der eine große Teil, der so diesen Einschlag Corona hatte, aber dahinter liegt auch wirklich eine Veränderung in der Art und Weise des Arbeitens. Dann haben wir im Moment eine Krise in der Industrie, gerade auch in Deutschland, die uns trifft. Unser Industriegeschäft hängt viel auch am Automobilbereich, die in diesen ganzen Wirren rund um USA, China und sowas, ja, wie wir auch alle wissen.
Also Zulieferer.
Zulieferer hinten dran, Maschinenbauer, all das.
Also wenn die alle abbauen, was ja auch gerade passiert, ne? Bosch-Streichstellen, Zulieferer, ja, genau. Pleite und Co., das ist ein Thema für euch?
Ein Riesenthema.
Okay,
sowohl Riesenthema. Die Fertigungsausbringung, weil in der Fertigung selber unsere Industriestifte verwendet werden, wie auch die Arbeitsplätze, die daran hängen und verloren gehen, weil im Büro dann entsprechend ja auch weniger Leute einen Stift in die Hand nehmen.
Das heißt, in dem Moment, wo Stellenabbau in Deutschland vorherrscht, das ist ein Thema, ein Unternehmen schließen, klar, ganz generische Büronachfrage. Ja. Das zweite Thema ist natürlich, wir digitalisieren immer mehr, also immer weniger, wir reden ja vom papierlosen Büro auch teilweise inzwischen schon. Das sind also zwei sehr, sehr große Sachen und auf der anderen Seite habt ihr aber natürlich in Corona auch einen Bereich gehabt, der ganz gut gewachsen ist. Das war alles so do-it-yourself, basteln und Co. Also auch da findet ihr ja heute statt.
Total. Und das müssen wir immer versuchen, sozusagen dann eben auszugleichen und so ein bisschen internes Hedging, auch was die Zielgruppen oder die Anwendungen angeht. Dazu war bei uns ein sehr großer Einschlag das Russland-Geschäft, wo wir uns sehr bewusst am Tag 1 des Ukraine-Krieg eben auch aus Russland zurückgezogen haben. Es war ein sehr
wirklich konsequent.
Wir haben tatsächlich, es stand eine Palette, stand auf der zum Ausliefern da und wir haben den Stopp reingezogen und haben danach nichts mehr in die Richtung verkauft. Und das tut uns bis heute weh. Da fehlt in dem Fall gar nicht so viel Umsatz, aber richtig Ergebnis, weil das war ein sehr, sehr profitables Geschäft, das wir dort hatten. Insofern tut uns weh. Das ist ein Faktor drin.
Da habt ihr richtig Rückgrat bewiesen. Also wirklich. Da ging es ja um einen guten Anteil des Gewinns. Da habt ihr wirklich gestrichen von einem Tag auf den anderen.
Genau, das war eben für uns nicht möglich. Jetzt muss man auch sagen, in Russland hatten wir auch deswegen hohe Margen, ein sehr starkes Industriegeschäft. Da muss man einfach sagen, das geht dann eben auch wirklich ja auch in die Kriegsindustrie in dem Fall. Und das, ne, da, ich weiß noch, wie wir uns gefreut haben, das war noch vor der Zeit, als all dann das passierte, dann 20 Jahre her oder ja doch wahrscheinlich mittlerweile, gab es dann so ein Bild, wo Putin irgendwo mit einem Edding eine Pipeline oder sowas markiert hat, würde man jetzt heute sich nicht mehr so sehr drüber freuen, wenn das eben entsprechend dann sich verändert hat da. Von daher, das war auch noch ein großer Faktor und dann ist unsere Branche, das ist ja immer so, wenn du dann Druck kriegst, Konsolidierungsbranche hast, dann geht die auch nicht als Gewinner aus diesem, zum Beispiel aus diesem Schwung, den wir hatten in der Inflation hervor. Ne? Dann kannst du meistens sagen, okay, ja, in der Zeit haben wir natürlich auch unsere Preise anpassen können, aber eben auch nicht ganz, um die Inflation auszugleichen. Da entsteht dann eben auch entsprechend Druck auf Preise und Margen. Also all das ist so ein bisschen Perfect Storm von extern.
Zumal die Inflation ja auch für euch als Einkäufer gilt.
Genau.
Also nur, ist ja nicht so Aluminiumpreise steigen.
Und deswegen ist es eher, ne, hängen wir eher am Weltmarkt für Kunststoff und Aluminium. Da kannst du nichts machen. Und nach vorne raus merkst du halt schon, der Wettbewerbsdruck ist groß, weil alle um die Mengen kämpfen und dann ist der Druck entsprechend auch da. Der Handel hat entsprechend auch echt harte Preisrunden. Das ist schon viel. Und dann muss man aber auch sagen, haben wir uns dazu noch intern einfach hatten wir keine gute Zeit strategisch, haben versucht, sowohl organisatorisch als auch in den Sortimenten einiges aufzubauen, was nicht funktioniert hat, und haben dann auch insbesondere auf der Personalkostenseite, jetzt würde ich im Nachhinein könnte man sagen, über die Verhältnisse gelebt, war eine sehr bewusste Entscheidung, aber sie haben sich halt nicht ausgezahlt, und da muss man sagen, da waren eben auch unternehmerische Dinge, die nicht funktioniert haben, und die müssen wir dann entsprechend auch wieder anpassen. Also, und dem können wir uns auch nicht entziehen.
Ich wollte gerade sagen, ihr könnt ja am Ende des Tages nur über Sortimentserweiterung wachsen.
Ja.
Über Internationalisierung.
Korrekt.
Was haben wir noch? Dritten Punkt?
Nö, Sortiment, internationale Anwendungen, ne? Das ist aber so ein Sortiment.
Und ne? Kanäle natürlich, ne?
Kanäle auch. Jetzt muss man sagen, jeder, der ein Adding bekommen möchte, kann auch einen kriegen. Ne? Also das ist schon so, dass wir natürlich gerade in unseren starken Märkten eine sehr, sehr hohe Distributionstiefe haben.
Ja.
Aber es entstehen natürlich auch immer wieder neue Kanäle, meistens aber auf Kosten anderer Kanäle. Also dass wir da so richtig wachsen können. In unseren Kernprodukten in Deutschland haben wir Marktanteile, die sind um die 80%.
Ja.
Wenn der Markt dann nicht wächst, sondern eher schrumpft, ja, dann bewegt sich mal was und dann wird vielleicht irgendwie ein bisschen mehr online oder in der Drogerie verkauft und nicht mehr im Fachhandel. Ist uns für uns meistens dann aber eher margenseitig noch komplizierter oder geringer. Das heißt, da müssen wir eher mehr Aufwand betreiben, um aufzupassen, wo gehen jetzt eigentlich die Mengen hin, mehr Kanäle bedienen. Aber dass da so richtig Wachstum drin steckt bei den hohen Marktanteilen, ist eher unwahrscheinlich.
Ja, und eure Produktinnovationen im Stiftbereich sind ja auch, ich glaube, du hast eingangs was erzählt, im Vorgespräch von so Flugzeug, also mit so einem Flugzeughersteller, Motorenhersteller, wie auch immer, zusammen.
Unser Aerospace-Marker.
Aerospace-Marker, genau. Habt ihr quasi einen Stift entwickelt, der muss eben bestimmten Dingen standhalten. Korrosion, genau. Druck, genau. Was auch immer.
Das sind super Produkte, nicht was die Mengen angeht, Marge. Meistens kleine Mengen, aber es ist sehr stabil, weil wenn das einmal in deren ISO-Prozessen drin ist, dann wechseln die nicht, weil sie woanders 10 Cent günstiger den Stift kriegen, weil sie natürlich, da hängen ganz andere Risiken dran. Von der Seite ist das großartig, was das angeht, aber das hat man natürlich bei so diesen Massenprodukten, mit denen im Wesentlichen schwarzer Strich gemacht werden soll oder sonstiges, da hat man natürlich dann auch sehr viel mehr Wettbewerbsdruck.
Also kann man auch schon sagen, quasi je spezieller etwas ist, wie dieses Russland-Geschäft, starkes Industriegeschäft, desto bessere Margen hast du natürlich auch. In dem Moment, wo dich Aldi oder Lidl Huckepack nehmen und quasi sagen, hier gibt es die Dreierbox Eddings, da werden die Margen einfach ein bisschen schwächer auch. Das ist ganz, ganz klar das Thema.
Klar.
Und dann hast du ja gesagt, diesen perfekten Sturm haben wir uns noch so ein bisschen selber zusammengebraut. Ihr wart damals 3 Leute im Vorstand, glaube ich. Ne?
Korrekt.
Wart sehr lange zusammen erfolgreich. Und dann kamen so Unebenheiten und Huckel und auch ein paar Fehlentscheidungen, worin investieren wir, welche Produkte, wo bauen wir Personal auf und Co. Und dann, glaube ich, auch ein bisschen gebraucht, um auseinanderzukommen. Ne? Und das ist ja auch, wenn du 700 Mitarbeiter hast, die verlassen sich ja auf ihren Vorstand. Also es ist ja auch etwas, du willst ja Sicherheit und Stabilität, wenn es ein bisschen unsicher wird auch. Mhm. Und die konnte dann zu dem Zeitpunkt auch nicht geben in diesem Dreiergespann.
Genau, ich glaube, wir haben sehr stark, wir drei waren super aufeinander eingespielt und haben uns auf allen Ebenen fachlich, persönlich großartig verstanden und verstehen wir uns auch heute noch, muss man sagen, teilen absolut diese gleichen Werte und auch die gleichen Vorstellungen, was so Unternehmensentwicklung angeht. Und haben uns dann ein paar Sachen vorgenommen und das ist davon ist auch echt viel auf meinem Mist gewachsen. Insofern gibt es auch überhaupt gar keine Schuldzuweisungen in andere Richtungen. Und haben dann versucht, zum Beispiel das Unternehmen zu agilisieren und haben, glaube ich, selber nicht bis zum Ende genug Klarheit geschaffen, auch zwischen uns, was heißt das eigentlich in der Konsequenz. Und dann konnten wir das Unternehmen nicht durch so eine Veränderung führen, wenn wir uns selber erstens nicht ganz klar waren und als dann Dinge klar wurden, manchmal eben auch gemerkt haben, wir sind uns nicht so ganz einig. Und ich glaube, wir konnten einfach auch nicht so gut miteinander streiten, weil wir mussten es nie lernen, weil wir waren immer aligned.
Ja.
Und das hat leider Zeit gekostet am Ende.
3 Jahre, ne, sagst du?
Ja, es hat insgesamt 3 Jahre, weil wir uns auch so bemüht haben. Wir wollten auch diese grandiose Arbeitsbeziehung eben erhalten, ne? Und wir so super wohlwollend miteinander, weil wir wussten, niemand will hier was Schlechtes oder Böses. Und dann, das hat es eben gebraucht. Und unser CFO, das war noch ein bisschen andere Geschichte, weil der sich sehr stark dann auch irgendwann entschieden hat, dass er in der Kirche aktiv dort sozusagen in den Ruhestand zu gehen und seine ehrenamtlichen Dinge mehr zu machen. Aber gerade zwischen meinem COO und mir hat es eine Weile gedauert, bis wir auch voneinander Abschied nehmen können, um es mal so zu sagen. Und das hat Vertrauen verbraucht innerhalb des Unternehmens, weil die Menschen waren eben gewohnt, da sind Leute, die führen dieses Unternehmen in eine Richtung. Und wenn dann klar wird, nein, so richtig nicht, und das zieht sich dann ja auch durch, dann sind die einen, die entscheiden sich eher dafür und dafür, und mit einmal geht da so dieses berühmte Blatt Papier, passt dann eben doch so zwischen ein, zumindest inhaltlich. Und das hat am Ende, ich würde sagen, es war eine der schmerzhaftesten und wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es braucht sehr früh in solchen großen Veränderungsprozessen eine große Klarheit, was bedeutet das, um dann sagen zu können, da stehen wir alle dahinter. Weil wenn man das nicht gemeinsam dann durchzieht, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Und das davon haben wir eben heute noch ein bisschen was aufzuräumen.
Ich wollte gerade sagen, ihr macht ja so Umfragen, ne, bei der Belegschaft auch. Mhm. Und da ist eine der Fragen, Vertrauen in den Vorstand. Das hast du denn auch ganz deutlich gemerkt, dass das dem Vorstand eine Zeit lang entzogen wurde.
Total.
Dann verliert man natürlich auch echt wichtige Bausteine in seinem ganzen Unternehmen. Das ist durch alles passiert. Also es ist quasi auch, dass du ohnehin schon so ein paar Themen, die du begegnen musst. Russland, Corona, Digitalisierung. Dann kommt das noch on top.
Ja.
Das heißt, das führt dann auch dazu, dass man 150 Millionen Umsatz hier macht. Das ist ja wirklich wahnsinnig viel Geld. Ihr seid börsennotiert, man kann also nachlesen, wie viel Gewinn da übrig bleibt. Ihr seid jetzt eher, also die Aufräumphase hat da hinter euch, die Neuausrichtung. Jetzt habt ihr gerade große digitale Themen, ihr lauft auf SAP, stellt gerade euer SAP-System um. Also ich kenne jeder, der sagt, ich führe SAP ein, und jeder, der sagt, ich stelle SAP um, da weiß ich, das kostet super viel Zeit und Geld und macht einen in der Zeit auch langsam.
Total.
Aber dann ist es für die meisten, die es überleben, natürlich auch ein guter Schluck aus der Pulle. Es macht sie dann auch bereit für das nächste Level.
Genau, und das stecken wir jetzt mittendrin. Und das ist jetzt, jetzt haben wir eine neue Vorstandskonstellation. Wir sind uns da sehr, sehr einig. Und da geht es zum einen darum, dass Unternehmen inhaltlich eben auch dahin aufzustellen, wie du schon gesagt hast, wir müssen uns Wachstumsfelder suchen. Wir haben uns sehr, sehr stark auch gerade in dem Bereich der Regenerativität verschrieben. Sowohl im ökologischen Sinne wollen wir die Produkte dahin bringen, dass wir noch deutliche Sprünge machen gegenüber dem, was heute dort an Emissionen insbesondere freigesetzt wird. Aber wir wollen auch gerade in den Bereichen Innovation schaffen, wo wir gesellschaftlichen Mehrwert leisten. Und da gibt es für unsere Produkte enorm viel zu holen. Aber da stehen wir erst am Anfang. Und gleichzeitig haben wir auf der Kostenseite auch eine Menge aufzuräumen. Und wir haben zusätzliche Kosten mit eben dieser SAP-Umstellung, von der du gerade gesprochen hast, die sehr, sehr viel Geld kostet und sehr viel Kapazitäten bindet. Insofern sind wir noch mittendrin, aber es ist eben eine ganz andere Sache, wenn man weiß, erstens, worum geht's, zweitens sind wir uns alle einig, in welche Richtung wird das geführt und gehen damit auch durch die Schmerzen, die damit verbunden sind. Das ist etwas, was nicht nur mehr Spaß macht, sondern wo man einfach auch merkt, es ist wieder Wirksamkeit da.
Und trotzdem, es bleiben, also auch wenn ihr sagt, wir wollen jetzt wieder nach vorne, es bleiben wie immer dieselben Themen. Ihr könnt weiter internationalisieren, ihr könnt an der Produktpalette feilen und an den Kanälen. Das ist auch jetzt wieder die Aufgabe. Also es ist schon so, auch wenn da jemand kommt, der in einem interessanten Land auf dieser Welt sitzt, dann sperrt ihr auf jeden Fall die Ohren offen. Das ist euer täglich Brot.
Auf jeden Fall.
Weiter vertreiben.
Auf jeden Fall. Genauso in Kanälen. Das entstehen ja auch, ne, wir reden immer von Handelsformaten, die verschwinden. Ne? In Deutschland sind das jedes Jahr ein paar hundert Bürobedarfsfachhändler, die einfach zumachen. Ne? Jetzt habe ich gerade wieder gehört, so ein toller Laden, vier Läden sind sogar für so Bastelbedarf. Ja. Die sind im Eigentum und da geht jetzt jemand in Ruhestand und dann hast du in der Innenstadt, hast du dann schöne Bastelläden, die du betreibst, und dann überlegst du, was machst du denn, wenn aus der Familie da keiner einen Bastelladen betreiben will, dann ist mit der Fläche deutlich mehr Geld zu holen, wenn du das an jemand anders, du bist da ja Experte, aber nicht unbedingt dann mit Kreativ- oder Bastelbedarf oder Schreibgeräten.
Ja, es gibt halt leider Gottes, das stellen wir auch in dem Podcast hier sehr, sehr oft fest, es gibt leider Gottes in Deutschland ganz tolle Mittelständler, die sitzen natürlich aus der Historie heraus auf sehr interessanten Grundstücken oder in tollen Gebäuden.
Ja.
Und es ist halt nicht immer der beste Weg, beste Weg rein monetär, diese selbst zu betreiben.
Genau.
Und ganz viele Mittelständler kasteien sich ja auch selbst. Und dann guckst du manchmal in die Bilanzen und denkst, 300 Mitarbeiter, ein Grundstück mit Fabrik, was wahrscheinlich 10, 15, 20 Millionen wert ist, und da kommen 275.000 Euro Gewinn raus.
Ja.
Das Risikoprofil, was die fahren, ist absoluter Wahnsinn. Das zeichnet den deutschen Mittelstand aus. Also ich ziehe meinen Hut davor und sage Respekt. Aber es ist genau das, was du sagst. Die meisten finden keinen Nachfolger, haben dennoch noch vielleicht die Opportunität einer Immobilie oder Liegenschaft, die sie verkaufen können, die sie im Regelfall in einer guten deutschen Stadt schnell auch zum Millionär machen, rein von den Zahlen.
Genau.
Dann ist das halt eine echte Option, wenn du ein Geschäft hast, wo du jeden Tag gegen die Widrigkeiten des Alltags kämpfst.
Und dann geht die Fläche weg. Das heißt sozusagen, das, was ja auch gerade so für unsere Produkte auch ein bisschen erleben ist, ne, in so einen Kreativladen reinzugehen und sich da beraten zu lassen, geht dann eben weg und wandert dann eben ab in andere andere Kanäle und mit denen wachsen wir glücklicherweise auch mit. Und es ist online, aber das ist zum Beispiel in Deutschland auch sehr stark in die Drogerien, die da viel von aufgefangen haben. So ein Müller, ne, oder DM oder Rossmann oder sonstiges. Und von daher, das sind eben Veränderungen, denen man auch wieder folgen muss.
Ne? Ja. Aber ihr habt ja eine relativ verrückte Story. Ihr wolltet ja mal, oder ihr habt Tattoo-Tinte hergestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig fachlich benannt habe. Mhm. Also ihr wolltet irgendwann mal den Tattoo-Farbenmarkt aufmischen. Mhm. Das ist auch zum Thema Sortimentserweiterung und Co. Wie ist denn das passiert? Was habt ihr da gemacht?
Naja, wir, ehrlich gesagt, das ist so etwas, was wir uns immer wieder gönnen. Wir sagen halt, wir gucken immer, was können wir. Und wir sagen, bei uns geht es darum, dass Menschen sich ausdrücken mit unseren Produkten. Ein Stift ist erstmal nicht so aufregend, bis Markus ihn in die Hand nimmt und Markus zeigt, was trägt er in sich an Wissen, an Ideen, an Gefühlen, an Kreativität, an sonstiges. Und die intensivste Art und Weise zu zeigen, wer man ist, mit Farbe, ist natürlich auf der eigenen Haut.
Ja.
Und dann haben wir uns diesen Markt angeguckt. Im Übrigen, da haben wir auch mal Nagellack gemacht und sonstiges. Also es geht wirklich immer dann, wenn wir sagen, wir können unsere technische Kompetenz nutzen und es geht wirklich um diese Themen, gerade auch von Selbstausdruck. Und dann haben wir eben geguckt, gibt es da eine Lücke? Und zu dem damaligen Zeitpunkt war das ein sehr unregulierter Markt, was erstmal sehr verwunderlich ist, weil Kosmetik zum Beispiel ist sehr, sehr stark reguliert und der Bereich war zum damaligen Zeitpunkt sehr wenig reguliert. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir entwickeln mal eine richtig gute Tinte, die auch vom Verbraucherschutz auf einem anderen Level ist. Und haben das über ein paar Jahre gemacht, haben viele, viele grandiose Abenteuer, das wir einen weiteren Podcast wahrscheinlich füllen, erlebt in der Zeit.
Ihr habt ein eigenes Tattoo-Studio aufgemacht.
Wir haben ein eigenes Tattoo-Studio aufgemacht, weil wir auch gesagt haben, wir müssen, müssen wir auch diese Kultur und diese Szene verstehen und mit den Menschen ans Arbeiten kommen. Wir haben am Anfang einen riesen Shitstorm aus der Kernszene gehabt, weil es irgendwie war, der böse große Konzern kommt dahin und ich bin dann persönlich, bin ich so zu den Granden der Tattoo-Szene gegangen. Da gab es auch gemeinsame, nicht nur Podcasts, sondern mit Video und weiß ich nicht was alles, wo ich da auf offener Bühne zerfleischt wurde und sowas, um da anzudocken. Und als es gerade so losging, dass das funktioniert und wir haben wirklich eine tolle Tinte, trage ich noch unter der Haut, da hat die EU etwas gemacht, was sehr häufig passiert, seit überreguliert. Mhm. Das heißt, die Regulierung ist dann angesprungen und dann wurde sich einfach angehängt an andere, teilweise an die Kosmetikindustrie. Mhm. Und mit einmal mussten wir in unserer Tinte etwas oder in der Tattoo-Farbe Reinheiten garantieren, die wir am Markt so gar nicht kaufen konnten, weil die Hersteller von Pigmenten die gar nicht garantieren konnten.
Ihr als Profi konntet die nicht kaufen.
Profi,
das ist ja der. Also wir reden ja eigentlich vom sehr unregulierten Markt.
Total.
Ich habe mich auch mal irgendwann tätowieren lassen, da war ich sehr jung. Mhm. Ich kann mich erinnern, da gab es wirklich so Sachen wie, der mischt Autolack mit rein und so. Also wie viel davon jetzt Geschichte ist, I don't know. Ne?
Ja.
Nur Fakt ist ja, Tattoo-Farben gibt es wie Sand am Meer. Das war ein sehr unregulierter Markt. Dann kommt jemand wie ihr, der sagt, wir machen das besonders rein. Mhm. Wir versuchen, eine der besten Tinten quasi zu bauen, die es so gibt. Mhm. Dann reguliert die EU. Der Fachmann wie ihr versucht natürlich zu seinen Zulieferern zu sagen, wir brauchen die und die Reinheiten. Mhm. Die sagen alle, das können wir nicht leisten und garantieren. Mhm. Ihr zieht euch zurück und alle anderen machen ja trotzdem weiter, weil die bringen ja nicht mehr Professionalität als ihr.
Ja, das ist das. Ich war sehr früh tatsächlich mal in Brüssel und habe mit einer Dame aus der Kommission gesprochen. Die hat gesagt, dass das Ziel bei so einer Regulierung immer ist, den Markt nicht in die Illegalität zu treiben. Und ich glaube, es passiert der EU einfach an der Stelle zu oft, dass sie es gut gemeint, aber das teilweise war es so, dass es entweder gar nicht die mit Messmethoden oder aber in den Laboren nicht die Kapazitäten dafür gab, dass wir jede Charge dahin ziehen und irgendwann ist es auch nicht mehr abbildbar von der finanziellen Seite her, weil dann schickt man jede Charge hin, lässt sie prüfen und dann kommt zurück, hier ist es über, muss man es wegschmeißen, weil der Lieferant hat ja gesagt, ich habe es euch ja gesagt, ich kann es nicht garantieren, das heißt, ich kann es auch nicht wieder zurückgeben und das war halt etwas, damit ist es sehr komplex geworden, es war klar, wir werden damit auf Sicht kein Geld verdienen und dann haben wir halt einfach gesagt, nee, das machen wir nicht, weil dazu ist der Name Edding eben zu gefährdet.
Genau, der ein bisschen mehr grau fährt, kann das Thema weiterfahren vom Risikoprofil, vielleicht auch der ein bisschen kleiner ist als ihr. Ihr sagt einfach als Profi, wir müssen es sein lassen. Wenn das nicht so gewesen wäre, wäre das aber definitiv eine ganz interessante Sparte geworden. Also da ist richtig Umsatz.
Das ist ein Riesenmarkt. Ne? Also in Deutschland sind von den unter 29-Jährigen über 40% tätowiert. Das ist ein sehr, sehr großer Markt. Das ist tatsächlich, ich habe viele Leute in der Tattoo-Branche getroffen, die viel Geld auch verdienen können. können. Auch viele, die es nicht, aber das ist schon ein Bereich, wo man durchaus auch Geld verdienen kann. Aber für uns war es eben in der Art und Weise, wie wir es betreiben wollen, nicht mehr abbilden. Ne? Und ne, nur um das klarzustellen, ich kann es ja nicht beurteilen, ob es andere hinkriegen. Aber für uns war es eben an der Stelle nicht so, dass wir sagen, das macht Sinn mit diesem Risikoprofil und auch dieser Kostenstruktur, die man dann dafür vorhalten muss, dann das weiterzumachen.
Wenn man euch so anschaut als Unternehmen, ihr sagt ja auch, wir wollen viel mehr, wir wollen Soziales tun, ja, auch ökologisch seid ihr ganz gut unterwegs. Nun habt ihr ja natürlich mit Farben und Lacken und auch mit Aluminiumkörpern in den Stiften jetzt wahrscheinlich nicht so direkt die Produkte, die den geilsten ökologischen Fußabdruck haben.
Das aber ist ja eigentlich der Grund, um gerade zu sehen, welches Potenzial steckt da drin. Mhm. Und
wir lösen ihr das auch? Also ich meine, so Recyclingprozesse und wie läuft denn sowas?
Genau, das ist eben, wie ich schon gesagt habe, im Kern unserer Innovation muss dieses Thema getrieben werden. Wir haben schon das war relativ bald, nachdem ich angefangen habe, haben wir das erste Mal versucht, mit Alternativen zu Kunststoffen zu arbeiten. Ganz am Anfang mit Lignin, das sind dann so klassische, das ist auch wirklich so in der Technologie. Lignin ist so ein Abfallprodukt aus der Papierherstellung, also holzbasiert.
Ja.
Und dann wurde versucht, das in unsere Spritzgussmaschinen zu verarbeiten. Mhm. Und dann sind die Werkzeuge kaputt gegangen und unsere Leute in der Technik sind wahnsinnig geworden. Aber daraus ist irgendwann der erste Highlighter, also so ein Textmarker geworden, der den Blauen Engeln bekommen hat.
Ah.
Weil wir es dann eben irgendwann geschafft haben, weil wir frühzeitig angefangen haben, dann eben ein alternatives Produkt zum traditionellen Kunststoff da auch zu verspritzen. Und im Aluminiumbereich war der Gamechanger, den haben wir letztes Jahr geschafft, dass wir die ersten waren, die auf Post-Consumer-Recycling-Aluminium umstellen konnten. Und das macht bei so einer Aluminiumhülse 90% des Fußabdrucks aus, weil wenn man eine Aluminiumhütte gesehen hat, Virgin Aluminium herzustellen, ist unfassbar energieintensiv. Ja, ja. Und das war da der Gamechanger. Und da stehen wir aber erst am Anfang, aus meiner Sicht. Es gibt ja mittlerweile gerade im Kunststoffbereich viel Innovation. Also wenn hier jemand zuhört, da sind wir auch immer sehr kooperationsoffen, weil dort gerade Dinge entstehen, wo man eben auch Biokunststoffe hat, die binden in der Herstellung schon mal CO2 und verbrauchen oder setzen keins frei. Der größte Beitrag, den jeder, der unsere Stifte nutzt, zu den Fußabdruck machen kann, ist sie nachzufüllen. 80% unserer Produkte sind nachfüllbar. Das heißt, es ist nicht nur die Technologie, mit der wir helfen können, den Fußabdruck zu vermindern. Es ist auch das Marketing, dass wir nämlich den Menschen die Angst vorm Nachfüllen nehmen. Die Leute denken immer, sie müssen sich ihre Hände schmutzig machen und sie müssen diesen Stift aufdrehen und dann da reinträufeln. Das ist alles Geschichte. Es gibt Kapillarnachfüllsysteme, da zieht man nichts anderes als normal die Kappe ab, steckt den Stift in so eine Nachfüllflasche und am nächsten Morgen ist er wieder voll.
Das ist heute schon Teil der Produktpalette?
Heute ist schon Teil der Produktpalette. Ne, war ich neulich? Im Hasso, in der Hasso-Platter-Institut in Potsdam. Da steht in jedem der Vorlesungsräume stehen in der Ecke unsere Nachfülltinten und da stehen dann abends die Produkte drin. In der Türkei ist das, in den Schulen wird das gemacht, weil da macht der Hausmeister das. Da ist das gang und gäbe. Der sorgt dafür, dass die Bordmarker, die da in den Klassenräumen liegen, dass die nachgefüllt werden. In Deutschland ist es halt einfach nicht gewohnt und die Leute machen es nicht. Wobei es ist günstiger. Na, wenn ich Nachfülltinten kaufe, ist es halt günstiger, wenn ich jedes Mal ein neues Produkt und der CO2-Fußabdruck geht halt in den Keller.
Ja, gut, das Aluminium kannst du ja jahrelang verwenden, die Hülse überhaupt kein Problem. Ja. Das Nachfüllprodukt ist dann aber eher etwas für diese Tampon-Geschichte
als
für die Lackgeschichte, genau, für die Tinte.
Korrekt, okay, sehr gut aufgepasst. Das geht tatsächlich noch nicht. Da müsste man dann eher, gibt es auch schon Ideen, dass man dann an der Stelle eher dann vielleicht mit so Ersatz... wie so Kartuschen oder sowas arbeitet, aber das ist eher noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber da das Nachfüllen bei diesen Filterprodukten, das geht schon wunderbar und wer immer hier zuhört, bitte stellt um, spart was am Geldbeutel und es tut enorm viel für die Umwelt.
Sage mal, wenn du sagst, ihr macht so viel Kooperation auch, das ist ja ein Vertriebspartnerschaftsnetzwerk, was ja da irgendwie auch eine Rolle spielt. Wo trifft man dich denn? Wie bekommt man dich denn? Also bist du irgendwo engagiert oder bist du irgendwo, keine Ahnung, gibt ja manchmal so auch Verbände, die sehr branchenspezifisch sind?
Klar, also gibt auch bei uns Branchenverbände, in denen sind wir auch aktiv, aber spannender ist häufig die gemeinsame Sache, die dahinter steht. Mhm. Die Share-Kooperation ist entstanden, weil wir uns engagieren für soziale Themen und dadurch hat man eine gemeinsame Sache, auf der man eben arbeitet. Das muss nicht immer nur ein Kanal sein, sondern es ist ja so diese berühmte Frage, wofür stehst du eigentlich als Unternehmen? Und häufig kommst du über ähnliche Werte zusammen und dann findest du dich auch auf derselben Konferenz oder du liest irgendwo einen Post auf LinkedIn und schreibst dann einfach denjenigen an und sagst, du sag mal, was du da geschrieben hast, genau das, wofür wir uns auch einsetzen. Und dann kommst du ans Überlegen. Bei uns ist es häufig in Kooperationen natürlich auch dieses, das ist dann eher Anwendung, dass die Leute mit den Oberflächen kommen. Wir haben dann eben auch schon mal eine Kooperation gehabt mit einem Sneakerhersteller, weil der gesagt hat, ich hätte gerne mal gebe weiße Sneaker raus und dann können wir ein paar Addings beilegen und dann kann jeder die selbst gestalten. Klar. Das gibt schon auch viel, ne? Oder T-Shirts oder sonstiges. Da gehört das auch dazu. Aber es ist eben auch, wenn man auf der Unternehmensseite guckt, sind es viel gemeinsame Werte. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man merkt, oh nee, da ist kein Geschäft drin. Dann hat man sich meistens sehr spannend ausgetauscht über eine gemeinsame Sache. Häufig kommen dann aber eben auch Ideen, wo kann man eigentlich was gemeinsam machen? Und da glaube ich, steckt noch so viel Potenzial drin.
Da habt ihr Bock drauf, das merkt man
total.
Ja auch. Sag mal, diese ganzen schwierigen Situationen auch mit dem Vorstandswechsel damals und Co. Mhm. Hast du ja gesagt, dein Vater hat immer gesagt, du kannst jederzeit kommen, aber ich werde nicht kommen. Hast du dir da irgendwelche Coaches, Berater ins Haus geholt? Hat der Netzwerk da geholfen? Wie hast du denn sowas? Wie löst du sowas für dich, wenn du auf so Situationen stößt, die echt nicht so cool sind, wo du sagst, boah, da hätte ich ganz gerne Hilfe?
Ja, das ist genau eine Mischung. Also da haben wir uns auch sehr bewusst als Team Hilfe geholt, ne, über einen Coach an der Stelle, um eben dann diesen Weg zu finden. Gibt es da einen Weg zu finden?
Oder auch externen die Coach reingeholt.
Ja, genau. Mhm. Haben wir dann gemacht. Und klar, ich selber habe auch sowohl UnternehmerInnen-Netzwerke, mit denen ich da zusammenarbeite, oder wo ich so meine Vertrauensrunden habe, dann hat man seine privaten Freunde und sowas, wo man, also
auch ein gutes Netzwerk.
Ein gutes Netzwerk
einfach in Summe auch da.
Ja.
Und tausche ich auch gerne viel natürlich mit Unternehmern aus, wahrscheinlich.
Genau. Ja, mein Vater, das ging nicht mehr zu dem Zeitpunkt, der war da schon gestorben.
Ah, okay. Ja. 4 Kinder, sagtest du eingangs, oder?
Ja.
Okay.
4 und einen Enkel.
Und ein Enkel schon, das ist auch Wahnsinn. Oh Gott, wenn das erst bei mir kommt. Wenn meine Kinder jetzt zuhören, das hat noch Zeit. Das hat alles noch Zeit. 4 Kinder.
Also ich habe mit 19 angefangen, insofern.
Okay, dann bist du als Vorbild natürlich, ja, dann fällt es da komplett rein. 4 Kinder, ein Enkel und auch den Job. Was machst denn du für dich? Also du sagst, ich werde bald 50, du siehst fit aus. Wie machst du das?
Ja, ich weiß nicht, ob das zu Fitness beiträgt oder mehr dazu, dass ich regelmäßig doch mal ein bisschen schwerer aus dem Bett komme. Ich habe immer noch meine alte Handballmannschaft, in der ich mittlerweile als einer der Paar in meinem Alter noch übergeblieben sind. Ansonsten ist das Durchschnittsalter ist deutlich geringer, wo ich nicht gut, aber gerne noch weiterhin meine Knochen hinhalte.
Handball wirklich als aktiv, 1-2 Mal die Woche?
Und genau, einmal die Woche Training und am Wochenende ein Spiel.
Echt?
Genau.
Handball ist sehr hart, finde ich.
Ja, so. Ja, aber es ist für mich halt einer der Orte, wo ich abschalten kann und ich glaube, das ist häufig das, was ich auch suche. Ich bin unheimlich gerne in der Natur. Ich habe es ja schon gesagt, unsere Familie ist auch engagiert in Namibia mit einem eigenen Wildreservat, was ich tatsächlich auch, der Aufsichtsrat hat es erlaubt, nebenbei noch von hier aus betreue oder manage. Und aber auch hier gerne mal reiten, segeln, so die Sachen, die einen auch ein bisschen rausholen. Mhm. Aber auch ab und zu mal feiern gehen. Also so die am Ende auch die Dinge, die einem wirklich auf andere Gedanken bringen oder den Kopf auch mal ausmachen lassen.
Und du bist auch viel unterwegs und auch gerne unterwegs. Du bist auch gerne unter Menschen in Summe. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, du bist Menschenfreund auch.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Sichten drauf, auch von mir selber. Ich glaube, neulich hat mich mal jemand gefragt, bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Und ich glaube, da ist ein gewisses, ich brauche manchmal das eine und manchmal das andere. Ich brauche meine absolute Ruhe und ich bin mir auch sehr selbst genug. Und es gibt dann aber auch Momente, wo ich dann eben auch als Rampensau und mit Freunden irgendwie irgendwo hin gehe, feiern und es mir gut gehen lasse auf der Art und Weise.
Okay. Noch eine Sache, die mich persönlich sehr interessieren würde. Du hast ja jetzt ein paar Jahre Unternehmertum hinter dir. Ja. Gibt es irgendwelche Lifehacks oder irgendwelche Regeln, wo du sagst, das habe ich mir zu eigen gemacht? Ich merke, das funktioniert für mich echt gut.
Also ich weiß nicht, das ist leider kein Lifehack. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man eine Begeisterung für persönliches Wachstum behält. Mhm. Und das ist ja immer das ist so leicht gesagt, aber das tut dir ja scheiße weh. Das ist ja immer wieder dieses berühmte, die Komfortzone verlassen. Und genau dann, wenn man merkt, ich habe irgendwie ich werde irgendwie ein bisschen defensive in meinem Verhalten oder sonstiges, sich zu fragen, wo kommt das her? Das ist das, was für mich am meisten hilft. Ne? Und wenn ich sage, in diesen 3 Jahren, die nicht gut gelaufen sind, habe ich das auch echt ein bisschen verloren gehabt und war verbohrt und wollte irgendwie mit dem Kopf durch die Wand und habe irgendwo da die Offenheit verloren. Ich glaube, das ist das, was ich für mich am meisten mitnehme. Mhm. Und was am Ende auch das aber wieder ist, was einem jedes Mal wieder begeistert, wenn man dann sieht, man kriegt das eben auch hin. Und das ist für mich schon ein bisschen ein Struggle. Und wir sind, wie gesagt, bei Edding ja auch noch nicht raus aus dem Loch. Und ja. Das ist, hat schon auch, fordert mich auch immer wieder, mich selbst zu hinterfragen. Und nicht nur mich, sondern eben auch die Leute aus meinem Umfeld dann eben auch aktiv zuzuhören und zu sagen, wie machen wir das denn jetzt richtig? Wir haben sehr bewusst, als das alles nicht so geklappt hat, war ich auf einer Podiumsdiskussion und da war eine Psychologin dabei, die sich sehr viel mit Change Management beschäftigt hat. Und hinterher saßen wir dann noch nach dieser Veranstaltung zusammen, das war eine Abendveranstaltung, wir saßen nebeneinander und dann hat sie mir von ihrer Doktorarbeit erzählt, warum man erst die in den Köpfen der Führungskräfte sich erst was ändern muss, ehe das Unternehmen sich ändern kann.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann angefangen, so lange sie zu belatschen, bis sie zu uns gekommen ist. Mhm. Und das hat tatsächlich sehr, sehr viel nochmal auch jetzt geholfen, da drin immer wieder dieses eigene Hinterfragen und zu gucken, bin ich selber eigentlich im Kopf noch in der Lage, mich zu verändern, um dann eben auch so eine Gesamtveränderung nach vorne zu bringen.
Das wäre auch, also schön, dass du sagst, diese Freude auf andere Menschen, Freude auf Kooperation, Freude auf eigenes Wachstum, das fällt in diesem gesamten Life-Circle nicht immer so einfach, die zu behalten. Und das wäre auch mein Appell so ein bisschen nach da draußen. Wir sind aktuell ja in keiner ganz so leichten wirtschaftlichen Phase auch. Und ich stelle fest, in diesen Phasen wird man protektionistisch. Sowohl in der Politik, wenn sich Länder abschotten und sich um sich kümmern, als natürlich auch bei Unternehmern, die eben sagen, ey, pass auf, meine größte Sorge ist aktuell mein Unternehmen. Und weil das so ist, bin ich sehr protektionistisch auch nach außen, mache kein Neugeschäft mehr, mache bestimmte Dinge anders, also bin ein bisschen härter als vorher. Härte sorgt halt im Regelfall nicht dafür, dass Leute auf einen zukommen. Und das ist auch etwas, was ich meine, gerade in der Gesellschaft etwas festzustellen. Wir werden alle sehr, sehr hart und sehr fest. Und ich glaube, wir müssen wirklich offen bleiben, weil ansonsten wird es schwierig, einen Konsens zu finden, auch hinten raus.
Ja, wenn ich im Moment sagen müsste, was mich am meisten umtreibt, auch so nicht nur in der Firma, sondern auch darüber hinaus, ist das Thema Brücken bauen. Mhm. Wenn ich in meiner Vorstandsarbeit für die Stiftung von Herrn Edding für Migrantinnen und Migranten war ich gerade in Griechenland und war dort in den Geflüchtetenlagern. Was da im Moment passiert, auch eben in dieser Abschottung, auch gesellschaftlich, weil wir irgendwie das Gefühl haben, alles wird schwieriger und jetzt machen wir mal die Grenzen dicht und werfen all das, was uns eigentlich ausmacht, nämlich insbesondere die Menschenrechte über Bord verhalten uns da in einer Art und Weise, die unfassbar grausam ist. Das ist etwas, wo ich glaube, gerade in diesen Zeiten muss man sich öffnen und das gilt auch für die Unternehmen. Ne, so dieses, jetzt schneide ich mal alles ab und dann genau wie du sagst und jetzt werde ich protektionistisch, jetzt mache ich nur das. Gerade jetzt braucht man Partner, um gemeinsam durch so einen Sturm zu gehen. Ne, ich habe schon gesagt, ich segel gerne. Das ist, wenn du eine geile Crew hast, kannst du bei schönem Wetter, kannst du das Ding auch alleine segeln. Mhm. Aber wenn es dann mal richtig reinpeitscht, dann brauchst du eben Partner und dann brauchst du eine geile Crew und dann brauchst du eben Leute, die eben mit dir durch dick und dünn gehen. Und das geht im Unternehmen, aber es gilt eben auch in der gemeinsamen Bearbeitung von Märkten, in dem Voranbringen von gesellschaftlichen Problemen. Das können wir nicht alleine. Weder als Land noch als Unternehmen, da braucht man eben Partnerschaften. Und das ist tough. Auch das kostet eben und geht auch mal schief. Aber ich kann wirklich, das ist echt ein großer Appell an alle, bleibt da offen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das würde ich auch genauso stehen lassen. Tausend Dank dafür, dass du die Zeit mitgebracht hast, hier auch so offen geredet hast, auch in einer eher schwierigen Phase für euer Unternehmen hergekommen bist, wo eine ganze Menge Change auch stattfindet für euch. Alles, was du gesagt hast, gerade hinten raus, kann ich komplett unterstreichen. Also trag das bitte auch weiter aus in die Welt. Ich glaube, gerade im Mittelstand können wir das extrem gut gebrauchen, jetzt das Miteinander. Das wären nämlich noch ein paar wahrscheinlich sehr ungemütliche Monate und Jahre, die da uns bevorstehen. Tausend Dank und Wahnsinn, was ihr aufgebaut habt. Da könnt ihr echt stolz drauf sein. Sehr cooles Unternehmen.
Danke dir, Markus.
Sehr, sehr gerne. Wenn es euch genauso gefallen hat wie mir und ihr auch so begeistert seid, wovon ich einfach nach dem Podcast ausgehen muss, dann wisst ihr ja, der Treibstoff, den wir brauchen, sind Follower, Likes, Kommentare und auch Bewertungen. Da würde ich euch drum bitten. In diesem Sinn, vergesst nicht, Mittwoch ist und bleibt der Mittelstars-Tag und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und sage bis bald.